断裂。
Ja, die Versöhnung Josef mit seinen Brüdern ist. Moment, warum ist das Bild verschwunden? Okay. Die Versöhnung Josefs mit seinen Brüdern ist ein Prozess, der sich über mehrere Kapitel hinzieht. Es beginnt damit, dass aufgrund der Hungersnot in Ägypten und in Kanaan 10 der Brüder Josefs, außer Benjamin, dem Jüngsten, nach Ägypten kommen und dort Getreide kaufen wollen. Josef erkennt sie und sie, was nicht überraschend ist, ihn nicht, denn er sieht natürlich wie ein Ägypter aus und spricht auch nicht ihre Sprache. Und Josef gibt sich ihnen auch nicht zu erkennen, sondern behauptet, dass sie Spione sind und verlangt dann als Beweis dafür, dass sie es nicht sind, dass sie ihren jüngsten Bruder mitbringen. Also er hat sich vorher nach ihren Familienverhältnissen erkundigt und verlangt dann das und hält auch einen der Brüder, Simeon, als Garantie zurück, dass sie überhaupt zurückkommen werden. Am Anfang sagt er noch, dass er alle außer einem festhalten wird, und nur einen schicken wird, den jüngsten Bruder zu holen. Und dann sagt er aber doch, er ist gottesfürchtig und schickt nur, und hält nur einen zurück. Und dann ist aber Jakob nicht bereit, seinen jüngsten Sohn und eben auch von Rachel, seiner Lieblingsfrau, ist, mitzuschicken. Und es geschieht dann erst, nachdem die Hungersnot so schlimm ist, dass einfach keine andere Wahl mehr bleibt. Und Juda verbirgt sich für Benjamin, und sie ziehen dann los und werden auch zunächst sehr freundlich aufgenommen von Josef, der ihnen ein Gastmahl ausrichtet, wo sich auch alle wundern, dass er sie in der Reihe ihres Alters aufstellen kann. Und dann lässt aber, als sie schon mit dem neuen Getreide zurückziehen wollen, seinen Hausvorsteher den silbernen Becher in den Sack Benjamins tun und dann setzen seine Diener den Brüdern nach und finden den Becher bei Benjamin und daraufhin sagt Josef, dass er Benjamin als Sklaven da haben will, aber alle anderen dürfen gehen, wo er eben auch sagt, die anderen sind nicht mitschuldig und dann kommt die große Szene, wo Juda versucht ihn dafür zu gewinnen, dass er statt Benjamin ihn da behält, beschreibt ihm auch das Leiden des Vaters. Und das ist es dann schließlich, was Josef so rührt, dass er sich zu erkennen gibt und ihnen sagt, dass er Josef ist und auch sogleich, so die Brüder sind wohl erstarrt, auch vor Überraschung, vor Furcht und ihnen aber auch gleich sagt, seid nicht traurig darüber, dass ihr mich verkauft habt, denn letztlich war das Gottes Plan. Auf die Weise kann ich euch jetzt ernähren. Und kommt also gar nicht mit Vorwürfen und schickt sie auch sofort los, den Vater und ihre ganzen Familien für die weiteren Hungerjahre zu holen. Und sie sieht sie dann in Goshen, einem wohl recht fruchtbaren Landesteil, an. Und als dann im letzten Kapitel der Genesis berichtet wird, dass Jakob stirbt und die Brüder ja alle gemeinsam nach Hebron ziehen, um ihn dort zu begraben, heißt es auch nochmal, dass die Brüder Angst haben, dass jetzt, nachdem der Vater tot ist, vielleicht Josef sich doch rächen will und schicken auch nochmal zu Josef, sagen, sie sind seine Sklaven, aber Josef sagt wieder, dass er nicht an Gottes Stelle steht, sondern dass er sich auch um sie kümmern und sie ernähren wird. Und auf die Weise geht diese Geschichte also wirklich gut aus und auch in der Hinsicht, dass sie, was ja bei anderen Brüderpaaren nicht der Fall war, sie auch miteinander leben können wurden. Ja, was ich an Texten ausgewählt habe, ist zunächst ein Text von Ramban zu dem Vers in Genesis 42,9. Und Josef gedachte der Träume, die er ihnen geträumt hatte. Das ist wirklich bei der ersten Begegnung, als er die Brüder erkennt und er da der Träume gedenkt. Und da geht jetzt Ramban drauf ein, was bedeutet dieses Gedenken der Träume? Über sie, also dieses ihnen geträumt, über sie geträumt hatte und er wusste, dass sie sich erfüllt hatten, denn sie hatten sich vor ihm niedergeworfen. So Rashi. Und meiner Meinung nach ist es umgekehrt, dass die Schrift sagen will, dass Josef, als er sah, dass seine Brüder sich vor ihm niederwarfen, all seiner Träume, die er ihnen geträumt hatte, gedachte und wusste, dass sich dieses Mal keiner von ihnen erfüllt hatte. Denn er wusste hinsichtlich ihrer Deutung aus dem ersten Traum, dass sich zuerst all seine Brüder vor ihm niederwerfen würden. Und siehe, wir garbten Garben, denn wir deutet auf all seine 11 Brüder hin. Und aus dem zweiten Traum, dass sich beim zweiten Mal die Sonne und der Mond und 11 Sterne vor ihm niederwerfen würden. Und da er Benjamin nicht mit ihnen sah, ersann er die List, die er an ihnen verübte, damit sie auch seinen Bruder Benjamin zu ihm bringen würden, um zuerst den ersten Traum zu erfüllen. Und darum wollte er nicht zu ihnen sagen, ich bin Josef, euer Bruder, und beeilt euch und bringt meinen Vater hinauf und Wagen schicken, wie er es beim zweiten Mal mit ihnen tat. Denn sein Vater wäre zweifellos sofort gekommen. Und nachdem sich der erste Traum erfüllt hatte, sagte er es ihnen, um den zweiten Traum zu erfüllen. Wenn dies nicht so wäre, hätte Josef eine große Sünde gesündigt, seinen Vater zu betrügen und ihn lange Zeit bei dem Verlust seiner Kinder und der Trauer über Simeon und ihn selbst zu lassen. Und selbst wenn er seinen Brüdern ein wenig Kummer bereiten wollte, wie konnte er nicht mit dem hohen Alter seines Vaters Mitleid haben? Jedoch alles tat er gut zu seiner Zeit, wie es Kohelet über Gott sagt, um die Träume zu erfüllen, denn er wusste, dass sie sich wirklich erfüllen würden. Auch das Zweite, das er ihnen tat mit dem Becher, war nicht aus der Absicht, ihnen Kummer zu bereiten, sondern er befürchtete, dass sie Benjamin vielleicht hassten und eifersüchtig auf ihn waren, weil ihr Vater ihn liebte, wie sie auf ihn eifersüchtig gewesen waren. Oder dass Benjamin fühlte, dass sie Hand an Josef gelegt hatten und Zank und Hass zwischen ihnen entstanden war. Daher wollte er nicht, dass Benjamin mit ihnen ging. Vielleicht würden sie Hand an ihn legen, bevor er ihre Liebe geprüft haben wird. Und dies meinten unsere Lehrer in Genesis Rabbah. Rabbi Chia Bar Abba sagte, all die Dinge, von denen du liest, dass Juda sie vor seinem Bruder sagte, bis du zu der Stelle kommst, da vermochte Josef vor allen, die ihn umstanden, nicht an sich zu halten, waren Versöhnung für Josef, Versöhnung für seine Brüder, Versöhnung für Benjamin. Versöhnung für Josef. Siehe, wie er, also Juda, sein Leben für die Söhne Rachels einsetzt. Versöhnung für seine Brüder. Siehe, wie er sein Leben für seine Brüder einsetzt. Versöhnung für Benjamin. Wie ich mein Leben für dich eingesetzt habe, werde ich mein Leben für deinen Bruder, also Josef, den er ja noch nicht erkannt hat, falls er gefunden wird, einsetzen. Und ich sage, dass all diese Dinge in Josef waren aufgrund seiner Weisheit bei der Deutung der Träume. Denn man muss sich darüber wundern, dass Josef, nachdem er lange Zeit in Ägypten war und Beamter und Vorsteher im Haus eines großen Fürsten in Ägypten war, wie kann es sein, dass er keinen einzigen Brief an seinen Vater schickte, um ihm mitzuteilen, dass er lebt und ihn zu trösten? Denn Hebron ist nur etwa 6 Tage von Ägypten entfernt. Und selbst wenn es ein Weg von einem Jahr gewesen wäre, wäre es angemessen gewesen, es ihm mitzuteilen, um der Ehre seines Vaters willen, denn das Auslösen seiner Seele ist teuer und er hätte ihn mit viel Geld ausgelöst, aber er sah, dass das Niederfallen seiner Brüder und auch seines Vaters und all seiner Nachkommen mit ihm vor ihm nicht in ihrem Land sein könne. Und er hoffte, dass er nach Ägypten kommen würde, wenn er seinen großen Erfolg dort sehen würde. Und mehr noch wurde ihm, nachdem er den Traum Pharaos gehört hatte, klar, dass alle dorthin kommen und seine Träume sich erfüllen würden. Ja, soweit Ramban in seiner Analyse der Träume und auch der moralischen Bedenken, die eigentlich Josefs Verhalten mit sich bringen könnte. Sind dazu Anmerkungen? Ich denke, was charakteristisch ist an der Erklärung von Ramban, dass er sagt, Josef begreift, dass da ein göttlicher Plan hintersteht, der sich eben in den Träumen enthüllt hat. Und deswegen zögert er so lange hinaus, seinem Vater zu sagen, dass er noch am Leben ist, obwohl ihm ja klar sein muss, dass sein Vater um ihn trauert. Aber er sieht, dass das offensichtlich so von Gott vorgesehen ist. Und obwohl in der Josefsgeschichte ja Gott wirklich immer nur hinter den Kulissen vorkommt, wird das eben trotzdem als der Leitfaden gesehen und auf die Weise dann die Handlungen gerechtfertigt. Und er hat auch wirklich auch eine sehr genaue Analyse der Träume, eben zu sagen, dass 10 Brüder vor Josef stehen, reicht nicht, um den ersten Traum zu erfüllen. Es müssen alle 11 sein. Ja, wir hatten beim letzten Mal ja auch schon Benno Jakob zu dem Konflikt der Brüder gesehen und jetzt auch noch einen Teil zu dem, was er weiterschreibt. Und wir hatten ja auch schon erwähnt, dass für Benno Jakob es eben ganz wichtig ist, ob Jakob Israel oder Jakob genannt wird. Und das trifft hier jetzt auch auf seine Söhne zu, wie er es zu Vers 52,5 bringt. So kamen die Söhne Israels. Gegenüber Vers 3 und 6 die Brüder Josefs, die andere Bezeichnung, die Bnei Israel. Hier zum ersten Male in der Josefsgeschichte und dann wieder in 46,5 und 8. Dort liegt dann auch der Schlüssel. Diese Emphase soll besagen, die Brüder haben sich seit Kapitel 37 umgewandelt. Sie betreten daher den Boden Ägyptens schon beim ersten Male, obgleich sie nur inmitten der kommenden ankommen, als die moralische Einheit der Bnei Israel, als sie sich später in Kapitel 46 einziehen und wieder herausgeführt werden, dann beim Auszug aus Ägypten. Es ist Israel, der sie jetzt unwissentlich zu Josef geschickt hat, wie einst diesen zu ihnen in 37,13. Und Josef sah seine Brüder und erkannte sie, also vom Sehen allein, als sie da vor ihm in ihrer Zehnzahl erschienen. Hier ist nun der Punkt, wo Josef sich entscheiden muss, wie er sich zu ihnen verhalten will. Oder vielmehr, er war sich darüber längst klar. Seit er durch den Traum Pharaos wusste, dass nach Jahren der Fülle eine Hungersnot kommen werde, die sich auch auf die Nachbarländer erstrecken sollte, erwartete er, dass sich inmitten der kommenden auch seine Brüder aus Kanaan einstellen würden. Jetzt stehen sie vor ihm. Er konnte sich ihnen sofort zu erkennen geben, ihnen vorhalten, wie sie an ihm gehandelt hatten und wie weit er es trotzdem gebracht habe. Also sich ihrer Demütigung und seines Triumphes freuen. Dazu ist er zu edel. Oder ihnen die Hand zur Versöhnung ausstrecken. Dazu ist er zu weise. Das wäre keine Versöhnung, wenn sie dieselben geblieben wären. Man muss sich vorstellen, wie Josef seine Brüder zuletzt gesehen hatte. Hasserfüllt und entschlossen, einen Bruder aus dem Wege zu räumen oder preiszugeben, womit sie unermesslichen Kummer über den Vater gebracht haben. Nicht, dass sie ihm Übles getan, bekümmert seine edle Seele, er ist jetzt über sie erhaben, sondern die betrübende Gesinnung, die sich darin aussprach und den gleichen Taten wiederholen kann, so dass es nie zu einem rechten Frieden in diesem Hause käme. Es ist der Vater, der im Mittelpunkt seiner Gedanken steht. Würden sie bei gegebener Gelegenheit ihm noch einmal diesen Kummer bereiten. Dies zu erforschen ist der Sinn seines ganzen Verhaltens. Darum muss er, dessen Herz von Liebe übervoll ist, sich Gewalt antun. Dann wusch er sein Antlitz, ging heraus, bezwang sich. Da vermochte Josef vor allen, die ihn umstanden, nicht an sich zu halten und sich vorerst fremdstellen. Ungewollt freilich vollzieht Josef ein göttliches Gericht, das aber nicht in Strafen besteht, sondern in Prüfungen, die das Schuldbewusstsein wecken, die Reue offenkundig machen und so den Missetäter umwandeln. Als Strafen der Heimsuchung aber nur so lange gefühlt werden, bis die innere Umkehr und der Ausgang die erzieherische Weisheit der göttlichen Liebe enthüllen. Ich danke dir, dass du mir zürntest, denn es ward mir zum Heile. So wird Josef, dieser wahrhaft göttliche Mann, das taugliche Werkzeug eines höheren Planes, was die Guten nicht minder sind als die Bösen. Und er gedachte der Träume. Nach Raschi habe er, nachdem sich die Brüder vor ihm niedergeworfen hatten, festgestellt, dass also die Träume in Erfüllung gegangen seien. Hiergegen wendet Ramban ein, wie wir gerade gesehen haben, dass es weder auf den ersten zutreffe, da Benjamin, noch auf den zweiten, da der Vater fehlt. Josef denke vielmehr daran, ihre Erfüllung erst herbeizuführen, worauf sein ganzes ferneres Verhalten abziele, nämlich sowohl Benjamin als den Vater herbeizuschaffen. Ähnlich Sforno. So viel ist gewiss, dass diese Erinnerung an die Träume nicht Josefs Schroffheit rechtfertigen soll. Denn dazu hätte er vielmehr an das denken müssen, was sie ihm angetan haben. Auch nicht, dass er, als die Brüder sich vor ihm niederwarfen, mit Genugtuung die Erfüllung feststellte, denn diese Ehrenbezeugung erweisen sie ihm wie jeder andere. Und ein Triumph hätte es für Josef nur sein können, wenn sie sich bewusst gewesen wären oder er ihnen hinterher offenbart hätte, dass es ihr Bruder war, dem sie gehuldigt hatten. Ferner hätte dann Vers 9a und er gedachte der Träume, die er ihnen geträumt hatte, unmittelbar auf Vers 6 und die Brüder Josefs kamen und warfen sich vor ihm mit dem Gesicht zur Erde nieder, folgen müssen. Die Lösung liegt in dem Wörtchen, die er ihnen geträumt hatte, das uns nunmehr die wahre Bedeutung der Träume enthüllt und was sich Josef selbst dabei gedacht hatte, als er sie den Brüdern und dem Vater erzählte. Allgemein übersetzt man, die er in Bezug auf sie geträumt hatte, indem Lahem ihnen Alehem über sie sei. Nur das feine Sprachgefühl Luzzatos beruhigte sich nicht dabei. Le heiße sonst immer zugunsten. Da aber hier etwas zuleide geschehe, so sei, träumte er ihnen, eine Abkürzung für die er geträumt und ihnen erzählt hatte. Es ist aber wirklich zu übersetzen, die er für sie geträumt hatte. Dass die Garben der Brüder die seinige umringten und sich vor ihr verneigten, hatte für ihn nicht besagen wollen, dass er sie einst beherrschen oder gar tyrannisieren werde. Es geschieht ja auch später durchaus nicht, sondern dass er wie ein idealer Herrscher für sie sorgen, sie schützen und am Leben erhalten werde, dass sie es ihm danken werden. Und bei dem zweiten Traum hatte er sich nicht gedacht, dass Sonne, Mond und Sterne, also das ganze Weltall ihm huldigen werde, sondern dass es ihm beschieden sei, Eltern und Brüder zu Glanz und Ehren zu bringen, was sie ihm dadurch bezeugen werden, dass sie sich ihm dankend verneigen. Er soll der für die Seinigen Leben und Licht spendende Mittelpunkt sein. Daran denkt er jetzt, indem er vor der Frage steht, wie, nachdem er selbst dazu instand gesetzt ist und 10 der Brüder bereits vor ihm stehen, es bewerkstelligt werden könne, dass er alle die Seinigen als Austeiler des Segens in Freuden um sich versammle. Da dies nur dann zu wahrhafter Befriedigung geschehen kann, wenn er weiß, dass sie andere, das heißt in Wahrheit seine Brüder geworden sind, so muss er vorerst hart mit ihnen reden, um sie auf die Probe zu stellen. Und diese Probe muss zugleich den Erfolg haben, den letzten noch fehlenden Bruder und den Vater zu ihm zu schaffen. Alles dies wird durch die Fügung der Dinge und Josefs Weisheit und Liebe in wunderbarer Weise zu Wege gebracht. Und dann schreibt er schließlich noch gegen Ende, als eben Josef auch nach dem Tod des Vaters auf die Rache an den Brüdern verzichtet. Mit dieser Szene ist der Zweck nicht nur der Josefs Erzählung, sondern der ganzen Patriarchengeschichte erfüllt. Die ideale Einheit der Bnei Israel ist hergestellt. Mit dem ersten Buche wollte die Torah dem Volke Israel erzählen, woher es stamme, welches seine Väter seien. Aber die Toledot, die Erzeugungen, sind nur erst der Körper für den Geist, der das wahre Israel beseelen soll. Es gibt Toledot Jakobs, aber nicht Toledot Israels. Denn der Geist wird nicht mitgezeugt, sondern erkämpft. Diejenigen sind die Bnei Israel, die gleich dem Erzvater diesen Kampf zwischen menschlichem und göttlichem gekämpft und darin obsiegt haben. Wahrlich, kein Volk der Erde besitzt ein solches Familienbuch. Die Leiden in Ägypten und die Befreiung aus der Knechtschaft sollen ein Volk treffen, dessen Glieder nicht bloß von demselben Blute sind, sondern geeint durch ihre Väter in dem Gott der Väter, sodass sie die Leiden überstehen und die Erlösung verdienen. Abraham hatte 2 Söhne, aber sie passen nicht zusammen. Isaak hat 2 Söhne, aber sie scheiden sich für immer. Erst mit Jakobs 12 Söhnen steht die Zukunft nicht mehr auf zwei Augen und scheint fest begründet. Aber gerade in ihrer großen Zahl lag die Gefahr der Uneinigkeit und Spaltung. In der Tat gab es auch unter ihnen Zwietracht. Sie hassen und verfolgen den Besten. Aber am Ende wird eine vollkommene Versöhnung herbeigeführt. Nicht durch einen Dritten als Schiedsrichter, sondern in ihnen selbst, durch eine innere Umwandlung der Hassenden, auf die der Gehasste gewartet hat und die er nun in brüderlicher Liebe anerkennt. Die zur Versöhnung treibende Kraft aber ist der Gedanke an den gemeinsamen Vater, den Lebenden und den Toten und der eine ewige Gott, in dem sich die Geschlechter begegnen. Darum findet sich in den folgenden Büchern der Tora keine Spur mehr von Eifersucht der Stämme oder gar einem Kampf untereinander. Sie bieten das Bild einer Einheit und Einigkeit, das selbst einen Bileam überwältigt. Und Bileam erhob seine Augen und sah Israel nach seinen Stämmen wohnen. Und der Geist Gottes war über ihm. Wie gut sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnstätten, Israel. Auch die Disposition des ganzen Buches tritt jetzt klar in ihrer großen Linie hervor. Nachdem er, Gott, in der Urgeschichte als Schöpfer, Lenker und Richter der Welt anerkannt ist, wird erzählt, wie er der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Erzväter Israels war und wie die Söhne des Letzten in wahrem Sinne die Bnei Israel geworden sind. Gott und Israel sind die großen persönlichen Faktoren der nachfolgenden Volksgeschichte. Soweit Benno Jakob, der diesen Prozess der Versöhnung der Brüder analysiert. Dazu Anmerkungen?
Ja, der Josef wird ja hier praktisch mit einem heiligen Schein umgeben. Ja, also da möchte ich mal ein klein bisschen relativieren, weil Josef sein Emporkommen beim Pharao war ja an für sich dadurch, unter anderem natürlich, er hat ja viel Gutes getan, aber er hat, als die Hungersnot kam, hat er ja die ägyptischen Bauern, sag ich mal, versklavt. Das heißt also, er hat die Leibeigenschaft eingeführt, die vorher nicht da war bei den Ägyptern. Weil, ich glaube, das ist bekannt, weil er hat ja die Vorräte angeschafft, indem er von den Bauern verlangt hat, dass die 20% ihrer Ernte hier in diese Vorratshäuser bringen. Als dann nachher die Vorräte angegriffen wurden, weil eben die Hungersnot kam, hat er ihnen diese Vorräte verkauft für Geld, für ihre Länder, für ihre persönliche Freiheit ist gleich Leibeigenschaft.
Ja, also Benno Jakob ist sicher etwas zu versöhnlich in der Interpretation des Charakters Josefs. Er hat schon in Kapitel 37, wo es um die Frage der Verleumdung ging, dass er verleumderische Rede an seinen Vater bringt, da sagt er schon, das kann nicht sein, das kann Josef nicht getan haben. Also er geht von vornherein davon aus, dass er eben ein absolut edler, vollkommener Charakter ist und manche Dinge man ihm nicht zuschreiben kann. Und diese Tendenz hat er auch in anderen Geschichten in der Genesis, dass er im Gegensatz zu mittelalterlichen Auslegern, die da weniger sich geniert haben, nicht gerne etwas Negatives über die großen Gestalten sagt. Und ich denke, was er in dem Fall auch dabei verliert, ist, dass ja nicht nur die Brüder, sondern auch Josef eine Entwicklung durchmacht von einem vorgezogenen Sohn, verwöhnten Sohn, der auch durchaus diese Vorzugsstellung vor seinen Brüdern präsentiert und damit eigentlich den Hass schafft, zu jemandem, der dann doch erkennt, dass seine hohe Stellung nicht dafür da ist, sich jetzt groß rauszustellen, sondern seine Brüder zu ernähren. Also ich denke, da verpasst Benno Jakob wirklich was. Und auch das, was Sie erwähnt haben, wie Josef mit den Ägyptern umgeht, denke ich, ist ein ganz schwieriges Kapitel. Benno Jakob versucht auch das alles apologetisch zu erklären, auch deswegen, weil natürlich dieses Kapitel über die Behandlung der Ägypter in älterer Exegese allgemeine antijüdische Vorurteile produziert hat, zu sagen, so benehmen sich alle Juden, dass sie andere Leute ausnutzen, und da will er natürlich gegengehen. Man muss aber schon aufpassen, also die Ägypter müssen erst mit ihrem Geld das Getreide kaufen, als sie dann kein Geld mehr haben, ist es das Vieh, das sie hergeben müssen, und dann bieten sie tatsächlich an, sich und ihr Land zu verkaufen. Aber wenn man es genau liest, Josef akzeptiert nur ihr Angebot, das Land zu kaufen. Er kauft nicht sie. Also sie werden eigentlich nicht verknechtet. Sie verlieren ihr Land und müssen einen Teil ihrer Ernte abgeben. Aber die Knechtschaft, die sie selber angeboten haben, verlangt Josef eigentlich nicht. Trotzdem ist das Ganze, denke ich, hochproblematisch, auch gerade weil dieser Bericht eingerahmt ist davon, dass gesagt wird, dass Josef seine Familie ernährt. Und das kann natürlich zu Spannungen führen, dass alle Ägypter ihr Geld, ihr Vieh, ihr Land hergeben müssen, um Getreide zu bekommen. Und die Familie des Stellvertreters Pharaos muss nichts bezahlen und wird so ernährt. Das, da denke ich, ist schon. Und interessanterweise auch genau nachdem das Vorgehen gegen die Ägypter geschildert wird, wird zum ersten Mal gesagt, und die Kinder Israels vermehrten sich. Und das ist ja genau das, wo dann Exodus 1 mit einsetzt, zu sagen, durch die große Vermehrung der Kinder Israels entsteht eigentlich die Angst und dann auch der Hass der Ägypter. Und da könnte man vielleicht sagen, Josef hat einiges dazu beigetragen. Also er hat vielleicht seinen Brüdern gegenüber gelernt, aber als Herrscher dann bei all dem, dass er sie vom Verhungern gerettet hat, doch auch seine Familie bevorzugt gegenüber den Einwohnern Ägyptens.
Ja, aber wenn man es mal literarisch sieht, ich frage mich wirklich, wozu braucht diese Geschichte so einen heiligen Josef? Was besagt das, dass er so ein Übermensch war?
Also ich würde sagen, in der Bibel ist er ja kein Übermensch, sondern ein Mensch mit Fehlern und Schwächen, der in gewissen Dingen über sich hinauswächst, aber auch durchaus in anderen nicht. Benno Jakob macht ihn zum Beispiel etwas zu einem Übermenschen, wo ich auch sagen würde, müsste eigentlich nicht sein. Man hätte die ähnlichen Ziele auch erreichen können, ohne das zu machen.
Wäre
Das
ein
ist irgendwie.
bisschen menschlicher, gell?
Ja, es ist sein
Ja.
Respekt vor diesen Gestalten, die es ihm schwierig machen, da Kritik anzubringen. Das ist, denke ich, insgesamt bei seinem Kommentar eine Schwäche, aber dafür hat er viel andere interessante Analysen da drin. Auch kein Ausleger ist perfekt, sozusagen.
Ja.
Cor.
Ja, ich habe eigentlich eine Frage. Ich finde das gerade interessant, was wir gerade gehört haben, muss ich sagen. Aber der Satz, dass es keine Spur von mehr Eifersucht mehr der Stamme fand. Wie ist es dann mit der Geschichte von Korach? Hat das dann damit nichts zu tun, mit einer Eifersucht der Stämme? So eine
Doch,
Frage.
eigentlich schon. Das ist Eifersucht innerhalb der Leviten. Das ja, könnte man als zumindest ein Gegenbeispiel für die dauernd existierende Einheit der Stämme sehen. Und wir haben ja
Ja, weil mit
auch, dass die ostjordanischen Stämme, also Ruben, Gad und der halbe Manasse, wollen ja auch nicht ins Land einziehen, sondern im Ostjordanland siedeln. Auch da kann man vielleicht eine gewisse Spannung sehen. Also auch da ist Benno Jakob vielleicht ein bisschen zu großzügig, aber es gibt nicht mehr wirklich diese ganz ja, fast tödlichen Bruderkonflikte.
Nee, okay. Aber weil ich mich schon mal ein bisschen damit beschäftige, mit Korach.
Ja, doch,
Also
da
gar
Korach
nicht so
wäre sicher
viele
noch mal,
Nachrichten von.
auch gerade weil ja Korach eben auch ein Levit ist und von daher eben auch ein enger Verwandter von Mose und Aaron, ist das schon auch ein Konflikt, der zwischen engen Angehörigen stattfindet. Also, ja, das stimmt schon.
Danke.
Ja, eigentlich wird dieser Gedanke der Versöhnung auch innerbiblisch fortgesetzt, nämlich hatte ich ihn hier aufgeschrieben in der Prophetie in Ezechiel 37, 15 bis 28. Das ist eine Prophetie eben von einem Propheten verkündet, der schon im babylonischen Exil lebt und das heißt auch zu einer Zeit, wo die 10 Stämme schon unter den Assyrern deportiert worden waren und er trotzdem noch mal eine Einigung unter Juda und den übrigen Stämmen voraussieht und nicht zufällig hat dann auch eben die synagogale Tradition diesen Text gewählt als Prophetenlesung, die eben zu dem mittleren Abschnitt der Versöhnungsgeschichte gelesen wird. Vielleicht lese ich mal kurz wenigstens einen Teil von dieser Lesung vor. Ich habe das jetzt Ihnen nicht aufs Blatt geschrieben, weil das ja eben der Bibeltext ist. Also bei Ezechiel heißt es, das Wort des Herrn erging an mich, du Menschensohn, nimm dir ein Holz und schreib darauf, Juda und die mit ihm verbündeten Israeliten. Dann nimm dir ein anderes Holz und schreib darauf, Josef, Holz Ephraims und das ganze mit ihm verbündete Haus Israel. Dann füge sie dir eins zum anderen zu einem einzigen Holz zusammen, sodass sie eins werden in deiner Hand. Und wenn die Söhne deines Volkes dich fragen, willst du uns nicht erklären, was du da hast? Dann antworte ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich nehme das Holz Josefs, das in der Hand Ephraims ist, und der mit ihm verbündeten Stämme Israels, und gebe es auf das Holz Judas. Ich mache sie zu einem einzigen Holz, und sie werden eins in meiner Hand. Die Hölzer, auf die du geschrieben hast, sollst du vor ihren Augen in deiner Hand halten. Dann sag zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich nehme die Söhne Israels aus den Nationen heraus, wohin sie gegangen sind. Ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie auf ihren Ackerboden. Ich mache sie im Land, auf den Bergen Israels, zu einer einzigen Nation. Und ein einziger König soll König für sie alle sein. Sie werden nicht länger zwei Nationen sein und sich nie mehr in zwei Königreiche teilen. Sie werden sich nicht mehr unrein machen. Moment, ich habe die Zeile verloren. Durch ihre Götzen und Greuel und durch all ihre Untaten. Ich befreie sie von aller Sünde, die sie in ihrer Untreue begangen haben, und ich mache sie rein. Dann werden sie mir Volk sein und ich werde ihnen Gott sein. Mein Knecht David wird König über sie sein. Und sie werden alle einen einzigen Hirten haben. Sie werden meinen Rechtsentscheidungen folgen und auf meine Satzungen achten und nach ihnen handeln. Sie werden in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe und in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder werden auf ewig darin wohnen und mein Knecht David wird auf ewig ihr Fürst sein. Ich schließe mit ihnen einen Friedensbund. Es soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Ich werde sie aufrichten und zahlreich machen. Ich werde mitten unter ihnen auf ewig mein Heiligtum errichten und über ihnen wird meine Wohnung sein. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr es bin, der Israel heiligt, weil mein Heiligtum auf ewig in ihrer Mitte ist. Ja, soweit Ezechiel. Und man kann sich fragen, im babylonischen Exil schon etwa 130, 140 Jahre, nachdem die 10 Stämme ins Exil geführt wurden, wo man vielleicht gar nicht mehr weiß, ob die noch überhaupt irgendwie kenntlich erhalten sind oder sich nicht schon längst assimiliert haben, integriert sind in andere Völker, Trotzdem hat Ezechiel diese Vision der Einheit, die es geben wird. Und de facto hat sich dann zwar die Rückkehr des Stammes Judas und vielleicht von Teilen von Benjamin aus dem Exil ja verwirklicht, aber nicht die Rückkehr der 10 Stämme. Und trotzdem haben auch die Rabbinen sich entschieden, diese Prophetenlesung als Prophetenlesung zu der Josefsgeschichte zu lesen. Und das zeigt vielleicht auch, wie jenseits aller historischen Wahrscheinlichkeit das doch ein Idealbild bleibt, dieser 12 Brüder und der daraus entstandenen 12 Stämme, und das als ein wünschenswertes Bild für die Zukunft gesehen wird. Ja, sind dazu noch Anmerkungen?
Mir fällt nur gerade jetzt in dem Kontext doch auf, dass das ja in gewisser Weise auch durch die Geschichte des Neuen Testamentes, dass da der neue Josef als Mann von Maria auftaucht, sozusagen ja auch wieder auf. Also eigentlich wird diese Erzählung wieder aufgenommen im Grunde. Und dass es die 12 Apostel sein müssen, ja auch.
Ja, also die Einigung der 12 Stämme, dass das zur Botschaft Jesu gehört, ist eigentlich klar. Und auch, dass er das ganze Land durchzieht, um Israel zu sammeln, sozusagen, obwohl es zu dieser Zeit ja eben schon nur noch die Stämme Juda, Benjamin und Levi noch ein bisschen gibt. Aber der Gedanke bleibt erhalten. Und es ist ja auch auffällig, es heißt ja in Genesis 37 bei den Träumen Josefs, wo die Brüder ja erzürnt sind, aber sein Vater bewahrte es im Herzen. Das ist eigentlich dasselbe, was über Maria gesagt wird im Neuen Testament, dass sie auch da ist, die Parallele da. Also das ist von daher sicher kein Zufall auch, dass Josef im Neuen Testament Josef heißt und nicht anders. Und er ist ja auch im Matthäus-Evangelium jemand, der träumt. Und also da sind eine Menge an Parallelen da.
Ja, aber dann ganz schnell im Hintergrund verschwindet.
Ja, das auch. Ja, es sind halt Anspielungen, aber es ist nicht dasselbe. Ich denke, das ist genauso. Das Neue Testament verarbeitet natürlich Dinge und nimmt sie zu weiteren Zielen. Von daher kann man keine volle Parallele erwarten, aber es ist schon, man kann sich denken, dass der Verfasser des Matthäus-Evangeliums unter anderem auch die Josefsgeschichte vor sich hatte, als er Dinge formuliert hat.
Übrigens gibt es ein Buch von, ein Gedenk, nicht Gedenkbuch, ein Abschiedsbuch von einer feministischen Theologin, wo über Josef bei Maria viel geschrieben, gutes Artikel geschrieben ist dann.
Es gibt ein dickes Buch,
Allerdings.
Herr Chor, es gibt ein
Ja.
dickes Buch, das heißt Der Vater. Da wird nur über
Ah ja.
Josef geschrieben. Das ist sehr
Ach
interessant.
so. Das wusste ich nicht. Okay.
Ja, also es gibt sicher noch viel, wo man die
Ja.
Dinge weiterverfolgen
Ja.
kann. Ich merke auch immer beim Vorbereiten, trotz der vielen Texte, die wir haben, wie viel man eigentlich noch dazu tun könnte. Ja, darum lesen wir auch in der jüdischen Tradition die Tora jedes Jahr wieder neu, weil wir auch nicht davon ausgehen, dass wir schon alles kennen. Ja, dann haben wir jetzt auch wirklich noch gut Zeit für den Text, Anita, wo du meintest, dass der ja auch sehr spannend ist, von Martha Nussbaum, einer, ich denke, eigentlich ziemlich führenden Philosophin heute, die auch eine Menge Bücher, die sind auch, glaube ich, inzwischen so ziemlich alle ins Deutsche übersetzt, über Fragen des Umgangs mit Fremden, Umgangs mit Tieren, alles Mögliche, was aktuell ist, geschrieben hat. Ich bin vor einigen Jahren auf dieses Buch, was sie geschrieben hat, gekommen, und sie ist da auch sehr stark von stoischer Philosophie beeinflusst und sie hat das auch so ein bisschen als Gegensatz zu der jüdisch-christlichen Tradition, die Gedanken von Vergeltung und Ähnliches, was wir gleich sehen werden, hat. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob nicht vielleicht die Josefsgeschichte sozusagen das Modell des Umgangs mit Zorn und Verletzung, was sie sich vorstellt, darstellt. Sie selber nutzt das nicht aus. Sie gibt einige biblische Beispiele, aber geht nicht auf die Josefsgeschichte ein. Aber das ist auch eine Frage, die ich hier in den Raum stellen würde. Mir scheint, dass es zumindest teilweise durchaus passen könnte zu dem, was sie sagt. Ja, die, was ich hier zitiere, ist eigentlich das Vorwort zu seinem größten Teil, in dem sie den Aufbau ihres Buches und die Grundthese erläutert. Sie geht natürlich im weiteren Verlauf des Buches noch wesentlich genauer auf alles ein. Zorn beinhaltet in seiner Konzeption nicht nur den Gedanken eines schwerwiegenden Fehlverhaltens gegenüber jemandem oder etwas Wichtigem, sondern auch den Gedanken, dass es gut wäre, wenn der Übeltäter irgendwie einige üble Konsequenzen erleiden würde. Ich behaupte, dass so verstandener Zorn immer normativ problematisch ist, auf die eine oder andere von zwei problematischen Weisen. Eine Weise, die ich den Weg des Zurückzahlens nenne, macht den Fehler zu denken, dass das Leiden des Übeltäters irgendwie das wichtige Ding, das beschädigt wurde, zurückerstattet oder zu seiner Rückerstattung beiträgt. Dieser Weg ist normativ problematisch, weil die mit ihm verbundenen Überzeugungen falsch und inkohärent sind, so allgegenwärtig sie auch sind. Sie leiten sich von tief verwurzelten, aber irreführenden Vorstellungen über kosmisches Gleichgewicht und von dem Versuch, in Situationen von Hilflosigkeit Kontrolle zurückzugewinnen, her. Aber das Leiden des Übeltäters bringt die Person oder den wertvollen Gegenstand, der beschädigt wurde, nicht zurück. Bestenfalls wird es vielleicht vor künftigen Verletzungen abschrecken und den Angreifer unschädlich machen. Aber dies ist nicht alles, was die Person, die den Weg des Zurückzahlens einschlägt, denkt und erreichen möchte. In einem Fall jedoch machen die in Zorn involvierten Überzeugungen eine Menge Sinn, tatsächlich viel zu viel Sinn. Dies ist der Fall, den ich den Weg des Status nenne. Wenn das Opfer die Verletzung als den Status und nur den Status betreffend ansieht, als ein Degradieren der Person des Opfers, wie Aristoteles es formuliert hat, dann stellt sich tatsächlich heraus, dass irgendeine Form des Zurückzahlens wirklich effektiv sein kann. Das Degradieren des Status des Übeltäters durch Leiden oder Demütigung hebt mich tatsächlich im Verhältnis zu ihm nach oben. Aber dann besteht ein anderes Problem. Es ist normativ problematisch, den Fokus ausschließlich auf den Status zu legen. Und dieser Typ obsessiver Engstirnigkeit ist, so verbreitet er auch ist, etwas, von dem wir sowohl uns selbst als auch anderen abraten sollten. Zorn mag immer noch einen gewissen begrenzten Nutzen haben, als Signal für einen selbst und oder andere, dass sich ein Fehlverhalten ereignet hat. Als eine Quelle für Motivationen, dieses anzugehen und als Abschreckung für andere, um sie von ihrer Aggression abzuhalten. Dennoch haben seine Kernvorstellungen einen tiefen Defekt. Entweder sind sie inkohärent, wie im ersten Fall, oder normativ abstoßend, wie im zweiten Fall. Ich komme damit zu einem entscheidenden Konzept, das ich Übergang nenne. Die meisten durchschnittlichen Menschen werden zornig. Aber eine vernünftige Person, die die normative Irrationalität des Zorns wahrnimmt, verlagert das Gebiet des Zorns oft auf produktivere, vorausblickende Gedanken und fragt, was aktuell getan werden kann, um entweder das persönliche oder das gesellschaftliche Wohlergehen zu vermehren. Der Übergang ist ein Weg, der von einem Individuum eingeschlagen werden kann. Aber er kann auch für eine Gesellschaft ein Weg der Entwicklung sein. Ich nehme auch einen Grenzfall eines wirklich rationalen und normativ angebrachten Zornes wahr, den ich Übergangszorn nenne, dessen gesamter Inhalt ist, wie abscheulich, es müsste etwas dagegen getan werden. Diese vorausblickende Emotion ist jedoch in ihrer reinen Form weniger verbreitet, als man annehmen möchte. Die meisten Fälle von Übergangszorn im wirklichen Leben sind mit dem Zurückzahlungswunsch infiziert. Ich gehe drei Gemeinplätze über Zorn an, die in philosophischer Literatur wie auch im Alltagsleben großen Raum einnehmen. Erstens, Zorn ist notwendig, wenn jemandem Unrecht widerfahren ist, zur Wahrung von Würde und Selbstachtung. Zorn über Fehlverhalten ist wesentlich, um den Übeltäter ernst zu nehmen. anstatt ihn oder sie wie ein Kind oder eine Person mit verminderter Verantwortung zu behandeln. Drittens, Zorn ist ein wesentlicher Teil des Kampfes um Gerechtigkeit. Ich gestehe zu, dass Zorn manchmal instrumental nützlich ist in den drei Hinsichten, die ich erwähnt habe. Aber dieser begrenzte Nutzen beseitigt nicht seine normative Unangemessenheit. Außerdem ist er, selbst in diesen Rollen, nicht so nützlich, wie normalerweise angenommen wird. Hier, also sie spricht vorher noch von der persönlichen Sphäre, wie das angewandt wird. Ich fand die politische am interessantesten und spring darüber. Hier in der politischen Sphäre wird oft behauptet, dass Zorn wichtig ist, als ein Gefühl, das die gleiche Würde des Unterdrückten verteidigt und Respekt für das menschliche Wesen als Endzweck zum Ausdruck bringt. Ich teile meine Behandlung der politischen Sphäre in zwei Teile: alltägliche Gerechtigkeit und revolutionäre Gerechtigkeit. Wie steht es mit revolutionärer Gerechtigkeit? Hier wird Zorn oft als sowohl edel als auch wesentlich angesehen, indem er dem Unterdrückten hilft, auf seinem Recht zu bestehen und Gerechtigkeit zu verfolgen. Ich behaupte jedoch, den theoretischen Schriften von Mohandas Gandhi und Martin Luther King Jr. folgend, dass Zorn nicht nur nicht notwendig für das Verfolgen von Gerechtigkeit ist, sondern auch ein großes Hindernis für Großzügigkeit und Empathie, die helfen, eine Zukunft der Gerechtigkeit aufzubauen. Zorn mag immer noch einen begrenzten Nutzen in den drei praktischen Formen, die ich identifiziert habe, als Signal, als Motivation und als Abschreckung besitzen. Aber es ist entscheidend, dass der Anführer einer revolutionären Bewegung und viele seiner Anhänger eine merkwürdige Art von Menschen sind, wie es das Denken und Leben Nelson Mandelas beweisen. Und vielleicht sind sie schlussendlich nicht ganz so merkwürdig, denn menschliches Leben enthält überraschende Gebiete der Freude und Großzügigkeit. Eigenschaften, die gut mit dem Projekt zusammengehen, etwas zu bauen, das besser ist als das, was bereits existiert. Obwohl mein Hauptthema Zorn und der angemessene Umgang mit ihm ist, hat mein Projekt auch ein Unterthema, das die kritische Untersuchung eines prominenten Kandidaten für den Ersatz des Zorns als des zentralen Verhaltens im Bereich des Fehlverhaltens beinhaltet. Dieses Ersatzverhalten ist Verzeihen und seine Kandidatur wird in modernen Diskussionen energisch verfochten. Der Weg des Verzeihens beginnt üblicherweise mit schrecklichem Zorn über ein Unrecht, das man durch jemand anderen erlitten hat. Durch einen typischerweise zwei Seiten einschließenden Prozess von Konfrontation, Bekenntnis, Entschuldigung und Durcharbeiten taucht die Person, der Unrecht getan wurde, als triumphierend auf, befreit von ihrem Gefühl des Zorns, mit voller Anerkennung ihrer Ansprüche, bereit, die Gnade ihres Nicht-Zorns auszuschenken. Das ist es, was ich transaktionales Verzeihen nenne, und es ist sowohl historisch enorm einflussreich als auch heute sehr verbreitet. Es ist plausibel, es als die kanonische Form des Verzeihens in der heutigen Welt anzusehen. Diese prozeduralen Aspekte des Verzeihens haben ihren Ursprung in und werden geordnet von der jüdisch-christlichen Weltsicht, besonders so, wie sie von der organisierten Religion strukturiert ist, in der das grundlegende moralische Verhältnis, das zwischen einem allwissenden, Rechnungen erstellenden Gott und irrenden Sterblichen ist. Gott führt ein Verzeichnis über all unsere Irrtümer, eine Art ewiger Liste, der Liber Scriptus, der den Toten beim letzten Gericht empfängt. Wenn dann genügend geweint, gefleht und um Entschuldigung gebeten wird, typischerweise eine beträchtliche Selbstdemütigung beinhaltend, mag Gott beschließen, die Strafe für einige oder alle Übertretungen zu erlassen und die reumütige Person zu himmlischen Segnungen zu zulassen. Die Selbstdemütigung ist die Vorbedingung zur Erhebung. Das Verhältnis zwischen Menschen wird dann in einer zweiten Phase nach dem grundlegenden Verhältnis gestaltet, sodass es dessen Motive von Listen erstellen, Bekenntnis, Selbstdemütigung und unauslöschlicher Erinnerung einschließt. Die Vorstellung des Bekenntnisses mit Kriechen im Staub und Selbstdemütigung hat etwas auffällig Unangenehmes. Selbst würde ich meinen, wenn man sich irgendeinen Gott, den man verehren könnte, vorstellt. Sicher aber, wenn man an seine Freunde, Familie und Mitbürger denkt. Es ist tatsächlich sehr schwierig, die Betonung dieses Verhaltens mit der Vorstellung bedingungsloser Liebe, die derselben Tradition innewohnt, zu vereinbaren. Und es liegt auch etwas bemerkenswert Narzisstisches in der Vorstellung von einem Drama, das einen selbst involviert, das Unrecht, das man erlitten hat, und das Geschenk der Sühne, das einem angeboten wird. Kurz, Verzeihen der transaktionalen Art sieht, weit davon entfernt, ein Gegengift zum Zorn zu sein, eher wie die Fortsetzung des Zurückzahlens des Zorns unter anderem Namen aus. Ich behaupte, dass sowohl jüdische als auch christliche Texte Alternativen zu transaktionalem Verzeihen enthalten, in denen Großzügigkeit, Liebe und selbst Humor das grimmige Drama von Buße und rigoroser Reue ersetzen. Zwei Alternativen springen in die Augen. Die erste ist bedingungsloses Verzeihen, das Wegwischen der Zorngefühle durch die geschädigte Person, aus deren freier Wahl, ohne eine vorangehende Buße zu erzwingen. Die zweite, die mir noch besser gefällt, ist bedingungslose Liebe und Großzügigkeit. Obwohl Entschuldigungen manchmal eine wertvolle Rolle in politischer Versöhnung spielen, sind politische Entschuldigungen in wichtigen Hinsichten von transaktionalem Verzeihen zu unterscheiden. Der Fokus sollte auf der Begründung von Verantwortlichkeit für Fehlverhalten liegen, als ein entscheidender Bestandteil zum Aufbau von Vertrauen, auf dem Ausdruck gemeinsamer Werte und dann auf der Bewegung über das Drama von Zorn und Verzeihen hinweg, um Verhaltensweisen zu gestalten, die Vertrauen und Versöhnung unterstützen. Welche Werte verspricht eine solche Unterstützung? Großzügigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, also gerne sowohl Anmerkungen zu dem Text von Martha Nussbaum als auch sind Sie eingeladen zu überlegen, ob das irgendwie passt oder wie es passen könnte zu der Geschichte von Josef und seinen Brüdern.
Das ist natürlich ein Thema, was uns in unserer menschlichen Natur völlig widerspricht hier. Weil in jedem Menschen ist nun mal der Hang zum Gleichgewicht. Das heißt also, das ist nicht nur menschlich. Wenn Sie in den Himmel gucken, ist der ganze Kosmos, der lebt und existiert nur vom Gleichgewicht, vom Ausgleich der Kräfte zwischen verschiedenen Körpern, sag ich mal. Ob das jetzt spirituell ist oder körperlich. Wir leben von der Gleichheit, von dem Gleichgewicht. Wir suchen das Gleichgewicht. Und das kann sich äußern in dem Zurückzahlen, wie es hier gesagt wird. Es kann sich äußern in der Sühne. Es kann sich natürlich auch weitgehend äußern in der Verzeihung. Aber das ist natürlich ein Gegengewicht, was das Schwerste ist und was wir auch gar nicht wollen, weil alle unsere Gesetze, die wir haben, auch in der Bibel, sie zielen an für sich auf den Ausgleich, wieder auf das Gleichgewicht. Ganz abgesehen davon, dass hier nur von Zorn geredet wird und nicht zum Beispiel von Wut oder von Grimm oder von Ärger, was ja war jetzt, na, ja, es sind wirklich Varianten vom Zorn, wobei Zorn nicht unbedingt der Kern, das Kernelement sein muss.
Ja, in der Hinsicht bringt sie im weiteren Verlauf des Buches unterschiedliche Beispiele, wo man vielleicht auch unterschiedliche Kategorien von Zorn, Wut, unterschiedliche Grade der Stärke sehen kann. Ich denke, das ist genau das Problem, das sie anspricht. Der Wunsch nach Ausgleich ist da und der wäre an und für sich auch gar nicht falsch. Nur was sie sagen möchte, ist, wenn ich glaube, dass ich dadurch, dass ich einem Übeltäter Leiden zufüge, meine, ich stelle das Gleichgewicht wieder her, ist das ein logischer Irrtum sozusagen. Das funktioniert nicht. Sagen wir, jemand hat jemanden vergewaltigt, hilft es der vergewaltigten Frau, wenn ihr Vergewaltiger vergewaltigt wird. Martha Nussbaum sagt, das hilft nur in dem Sinne, dass sie dann vielleicht sagen kann, jetzt ist meine Demütigung aufgehoben und in dem Sinne kann ich mich über ihm sehen. Aber es macht nichts von ihrem Leiden rückgängig.
Na, das stimmt nicht ganz, weil Gleichgewicht heißt ja nicht, die gleiche Tat dem anderen zufügen. Der Ausgleich kann ja durch Gefängnis, durch Geld, durch
Aber hilft das was?
Sozialstunden.
Aber die Frage ist, was hilft das wirklich? Macht es
Ist das
irgendwas ungeschehen? Welche Genugtuung bringt es? Also sie stellt das sehr in Zweifel. Sie sagt nicht, dass man niemanden bestrafen soll. Also eigentlich ihre Vision ist, dass das Ganze mit einem Blick nach vorne gehen soll, so dass es allen ermöglicht, eigentlich ein besseres Leben zu haben und die Gesellschaft als Ganze besser wird. Und das kann, wie sie sagt, auch unter manchen Umständen natürlich auch Strafe beinhalten, aber nicht Strafe um der Strafe willen, sondern Strafe um eines erzieherischen Ziels willen. So. Da würde ich vielleicht schon vorgreifen und sagen, das könnte man bei Josef so sehen, der ja nicht einfach seine Brüder zur Verzweiflung treiben will mit der List, die er anwendet, sondern eigentlich sicherstellen will, dass sie nicht mehr das, was sie damals ihm angetan haben, nochmal tun werden und daher eigentlich einen erzieherischen Prozess einleiten will. Das ist so die Hauptparallele, die ich eigentlich in den Überlegungen von Martha Nussbaum und der Josefsgeschichte sehe. Brigitte.
Ja, auf der einen Seite braucht, glaube ich, die menschliche Ordnung diese Regelungen der Strafe für bestimmte Taten. Das ist ja vollkommen klar. Aber wie du schon gesagt hast, es ist nicht etwas unbedingt, was den Geschädigten wirklich befriedigt und befriedet. Das muss er ja letztlich in sich selber finden. Also das verbinde ich am ehesten mit dem, was sie in ihrem Schlussabsatz sagt. Und den ich dann auch bei Josef allerdings wiederfinden würde, weil der besitzt ja eine Souveränität über das, was die Brüder sind und getan haben und was sie aktuell tun, als sie kommen. Diese Souveränität, das ist natürlich Gott, oder die Erkenntnis, dass alles im Plan Gottes ist, die ihn in diesen Zustand versetzt. Und deshalb kann er ihnen ja schon, ohne dass sie begreifen, warum, Gutes tun, obwohl er das ja nicht müsste. Ja? Er ist großzügig in einer Art und Weise, die dann bewirkt, dass die erstmal recht ein schlechtes Gewissen bekommen und ihre Taten nicht nur einsehen, sondern ja auch zugeben können. Ja, er muss nicht mit irgendeiner Art von Strafe kommen, obwohl er am Anfang streng ist, aber da wissen sie ja noch nicht, wer er ist. Diese Großzügigkeit und Liebe, die, denke ich, geht weit über das, was wir als Strafe benötigen in unserem Alltag und in unserem Leben hinaus und ist aber letztlich das, was wirklich einen Frieden schaffen kann. So verstehe ich das.
Ja, finde ich ganz wichtigen Punkt. Und man kann sich vielleicht fragen, wie kann man es schaffen, dass mehr Menschen wie Josef mit dem umgehen können, was ihnen angetan worden ist und das nicht verarbeiten müssen auf eine negative Weise, sondern diese Großzügigkeit zeigen können. Ja, hier ist noch eine Meldung. Ich kann den Namen nicht sehen.
Oh, Sturms.
Ja, genau. Entschuldigung, ich ändere nächstes Mal auch den Namen. Ich wollte über eigentlich Persönlichkeitswachstum reden. Ich sehe sowohl Josef als auch seine Brüder als Menschen, die Entwicklungen gemacht haben und die auch auf sich aufeinander zubewegt haben. Und dass solche auch so wichtigen Gefühle wie Zorn auch ein starkes Gefühl sind, was eine Kraft für Entwicklung und Fortschritt sein kann. Und das ist so der Gedanke, der mich umtreibt, im Sinne von, das Volk, die einzelnen Brüder wachsen, entwickeln sich weiter und werden dann Träger der Verheißung.
Ja, das kann man sicher als diesen Wachstumsprozess sehen, der eben auch neue Möglichkeiten schafft und der auskommt, eben ohne irgendwelche Rückzahlung oder sonstiges. Frau Herritsch, melden Sie sich?
Ja, ich komme im Augenblick nicht über
Ja, kein
Handzeichen rein.
Problem.
Okay. Wenn ich so auf Seite 6 sehe, Zorn ist notwendig. Zorn über Fehlverhalten ist wesentlich. Zorn ist ein wesentlicher Teil des Kampfes. Da habe ich sofort an Trump gedacht. Aber ich glaube, das hilft uns ja überhaupt nicht weiter. Und ich bin doch mal so ein Stück in der Diskussion von eben, da waren wir so Seite 4, 5. Ich habe mich gefragt, wiederholt Geschichte sich? Also mit den ganzen Konflikten, die wir in der Welt haben oder die auch um Israel oder drumherum sind. Und ich sag mal was Provokantes, als ich so erzählt habe im erweiterten Bekanntenkreis, ich versuche mich ein wenig mit dem Judentum zu befassen, dann kam von einer eigentlich älteren, sehr gebildeten Dame, die wir am Freitag beerdigen, sofort der Einwand, die auch mit der jüdischen Schwägerin eng verbunden ist. Das Christentum ist weiter in der Entwicklung und ich war empört, weil ich glaube, man kann das Judentum auch nicht so generell dann in eine Ecke stellen. Aber meine Frage ist trotzdem, die orthodoxen Juden, bleiben die verhaftet in diesen Ihr alten Denken der Tora? Sie haben eben gesagt, wir lesen die Tora jedes Jahr neu. Und fehlt da was an Weiterentwicklung? Es gibt die progressiven Juden und die ja auch sehr ringen um die Weiterentwicklung und um das Land. Jetzt ist vieles zusammengeworfen. Sorry.
Ja, aber ich denke, das ist genau der Punkt, den Martha Nussbaum bringt, dass sie sagt, dass sie, was sie eben schreibt über Zorn und auch gerade über die Verzeihensmechanismen, dass das eigentlich das Erbe des Hauptstroms sowohl jüdischer als christlicher Theologie ist. Also man muss nur daran denken, wie die strengen Bußprozesse, die die frühe Kirche gehabt hat. Also das kann man niemandem wünschen, sowas durchzumachen, würde ich sagen. Und sie bringt auch Beispiele aus der jüdischen Tradition. Eben, da gibt es ja auch Maimonides zum Beispiel, der hat in seinem halachischen Kompendium eben auch halachische Vorschriften über die Umkehr und da wird auch genau erklärt, welche Schritte das sein müssen. Eben, man muss seine Schuld bekennen, man muss sie wörtlich aussprechen, man muss sich mit dem anderen versöhnen und alle möglichen anderen Dinge. Man soll auch seine Schuld beweinen. Also da ist durchaus eine Menge an auch Selbstdemütigung da und diese Vorschriften von Maimonides sind etwas, was unter orthodoxen Juden eigentlich sehr populär ist und auch oft in den Bußtagen zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur gelesen wird. Also das ist, und es gibt natürlich auch eben die Mechanismen der Versöhnung, wie sie ja auch in Levitikus 16 mit dem Versöhnungstag kommen und dann eben auch die Frage kommt, wie werden Sünden gesühnt, wenn wir den Tempel nicht mehr haben und da auch alle möglichen Dinge ziemlich genau vorgeschrieben werden. Also das ist durchaus auch im Judentum die Haupttradition. Aber es weist eben auch darauf hin, dass das nicht die einzige Tradition ist. Und da würde ich auch gerade die Josefsgeschichte als eine gewisse Alternative sehen zu wollen, als eine Versöhnung, die möglich ist, ohne dass sie eigentlich die Selbstdemütigung der Übeltäter erfordert. Die Brüder werfen sich zwar vor Josef nieder, aber das ist eigentlich, weil es die Hofetikette ist, mehr oder weniger. Es ist nicht etwas, was Josef verlangt, um ihn zu verzeihen. Und er überspringt eigentlich diese Dinge. Und da wäre es durchaus, glaube ich, recht heilsam, Das Buch Genesis gehört ja auch zur Tora, auch wenn es Erzählung und nicht Halacha ist, aber da könnte man sicher auch noch einiges draus gewinnen, wie man mit diesen Dingen umgeht. Und ich denke auch gerade in unserer aktuellen Situation, wie man zur Versöhnung kommen kann, sind diese Gedanken ganz wichtig, wo die auch anstelle von Rache- und Vergeltungsgedanken zu setzen.
Naja, aber das hört sich an, als wenn Sie praktisch vermeiden wollen, dass der Täter sich gedemütigt fühlt durch irgendwelche Strafen und so weiter. Moses ist in der Bibel genannt der demütigste Mensch auf der ganzen Welt. Was bedeutet diese Demut für ihn? Und was bedeutet es für den Straftäter, wenn er ins Gefängnis muss, dann wird er gedemütigt, aber er wird auch wieder vielleicht einsichtig.
Also ich
Ja.
gestehe, dass ich mit der Eigenschaft der Demut ein Problem habe. Aber ich überlege gerade mal, ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen dem, was gesagt wird. Mose war demütig und das auch eben auch in einer weiteren jüdischen Tradition als Tugend gesehen wird
Man kann
und jemand anderen demütigen,
Demut
sozusagen
definieren.
selber. Bitte?
Ich sage, man kann Demut natürlich verschiedentlich definieren, ganz
Ja, also
klar.
ich würde sagen, Demut
Ja.
sozusagen nicht allzu viel von sich halten, nicht hochmütig zu sein, solche Dinge. Und die Frage ist natürlich auch eben, was bedeutet Demütigen eines Übeltäters? Demütigen wäre, würde ich sagen, eben eine zur Schaustellung mit irgendwelchen Akten, die ihn, ja, die seine Menschenwürde gefährden. Eine Gefängnisstrafe muss nicht notwendig demütigend sein. Ich denke, da hat sich auch heute viel getan, dass man, weil in früheren Zeiten so, war ja Gefängnis etwas, wo man eigentlich kaum überleben konnte, wo es wirklich darum ging, im Grunde genommen die Menschen dort möglichst schlecht leben zu lassen. Heute ist ja schon, zumindest in der westlichen Welt, mehr der Gedanke, dass ein Gefängnis zumindest auch dem dienen soll, auch dem Verbrecher eine Wiedereingliederung zu ermöglichen. Das hat sich schon geändert. Sondern auch Martha Nussbaum sagt eindeutig, dass ihre Theorien nicht sagen, dass es keine Strafe geben soll, sondern
Ja.
die Strafe soll etwas sein, was sowohl für den Verbrecher als auch für die Geschädigten als auch für die ganze Gesellschaft eine bessere Zukunft ermöglicht. Und auch in dem Sinne, auch das kann man als Form der Abschreckung sehen, dass Abschreckung nicht nur ist, so viel Angst zu machen, was einem passiert, wenn man was falsch macht, sondern nur eine Abschreckung zu schaffen, die dazu führt, dass der Mensch sich ändert und deswegen die Dinge nicht mehr tun will, was auf lange Sicht vielleicht effektiver sein kann. Also
Ja, der
da hat sich in
Josef.
heutigem Strafvollzug eine Menge schon geändert. Aber so im normalen zwischenmenschlichen und zwischenstaatlichen Leben funktionieren solche Sachen immer noch nicht gut. Und ich glaube, da ist eben gerade auch, denke ich, bei politischen Konflikten, wenn man zwei Seiten hat, wo es ja auch normalerweise nie so ist, dass nur eine Seite schuldig ist, sondern beide Seiten irgendwas haben und da eben nicht den anderen demütigen zu wollen, sondern zu sagen, wir müssen sehen, dass wir auf Augenhöhe dazu kommen, miteinander besser weiterzuleben, ist, glaube ich, fruchtbarer als irgendeine Rückzahlung zu versuchen.
Josef hat ja auch nicht nur verziehen ohne eine, ja, ich sag mal wirklich, ohne eine Gegenleistung zu verlangen.
Nein, also er will einen erzieherischen Prozess haben, der für die Brüder durchaus schmerzhaft ist. Das ist
Ja,
keine Frage.
wann haben die Brüder sich gewandelt, wie so schön heißt hier?
Ja.
Nachdem Josef verziehen hat oder vorher?
Ich würde sagen, nachdem. Es scheint schon
Ja.
so, dass er ihn von Anfang an verziehen hat. Da würde ich Benno Jakob zustimmen. Aber dass ihm klar ist, er kann nicht einfach sagen, ich bin Josef, es ist alles in Ordnung. Sondern er möchte sicher sein, dass sie sich geändert haben oder wenn sie sich noch nicht geändert haben, dazu beitragen, sie einen Prozess durchmachen zu lassen, dass sie sich ändern. Aber dass er diesen Prozess bereit ist, durchzumachen, hätte sie ja im Grunde genommen auch sagen, er lässt sie gleich hinrichten, wenn sein Hass genauso groß gewesen wäre, wie der Hass seiner Brüder gewesen wäre. Da denke ich, sind schon einige Hinweise im Text zu sagen, sein Endziel ist, sich mit ihnen zu versöhnen, aber ihm ist auch klar, dass das nicht zu billig gehen kann, dass das einen Prozess erfordert.
Glauben Sie nicht, dass Josef auch eine Menge Heimweh hatte?
Schwer zu sagen, wie es ja auch Ramban angeht, wieso hat Josef in den all den Jahren nie seinem Vater eine Nachricht gegeben? Also nach seinem Vater hatte er vermutlich ja Sehnsucht, aber ganz so dringend war es offensichtlich auch nicht.
Stimmt.
Anita.
Ich wollte noch was sagen, zu der Selbstdemütigung und Demütigung und Demut. Es geht ja im Grunde genommen um die Frage, dass, ich sag mal, wenn ich das substantivisch sehe, dann ist es so, dass jemandem Gewalt angetan wird oder jemand sich selber Gewalt antut, um sich einem bestimmten Prozess zu unterziehen, der aber letztendlich auf sich selbst gerichtet ist. Also es geht ja eigentlich bei dieser, also das ist das, so verstehe ich die Frau Nussbaum, dass sie das kritisiert, dass es im Grunde genommen ein Verfahren gibt, durch das man sich irgendwie reinigen kann. Das ist auf einen selbst gerichtet im Prinzip. Und die Demütigung des anderen, das ist diese ausgleichende Gerechtigkeit, wo man aber doch im eigenen Hass letztendlich verbleibt. Und spannend sind, finde ich, diese Geschichten anzugucken von Menschen. Und da würde ich das bei dem Josef ein bisschen ähnlich sehen, dass es möglich ist, sozusagen im Angesicht des Täters dann doch wieder den Menschen zu sehen und da von der Empathie positiv sozusagen überwältigt zu werden. Und das ist, glaube ich, das, was hier mit Großzügigkeit gemeint ist. Weil ausgleichende Gerechtigkeit ist ja im Grunde genommen der Versuch, man scheidet sich dann wieder und geht getrennter Wege, und dann ist die Ordnung wiederhergestellt. Aber es haben beide Seiten im Grunde genommen nichts gelernt. Und auf der einen Seite, wenn ich aber großzügig verzeihen kann, sozusagen, überwinde ich persönlich meinen Hass und der andere hat im Grunde genommen auch nicht sein Rückgrat verloren, sondern er kann ein Geschenk annehmen. Und das ist ja auch das, was wir aus so Friedensprozessen teilweise kennen oder was die Idee von, warum sie Mahatma Gandhi aufführt, ist, dass man versucht, ohne diese Gewalt, die ja auch immer im Spiel ist dabei, auszukommen. Und zu versuchen, immer noch, wie gesagt, den Menschen und in Augenhöhe unterwegs zu sein. Und davon gibt es ja auch aktuell Beispiele. Ich habe neulich nochmal das Feature gehört von dem palästinensischen Arzt, der seine Töchter verloren hat und jetzt aber weiterhin da mit einer Stiftung unterwegs ist und sich weigert zu hassen. Das sind ja wirklich faszinierende Beispiele, die im Grunde genommen auch Frieden eigentlich ermöglichen. Und ich glaube, in so eine Richtung geht das, was die, nehme ich mal an, was die Frau Nussbaum meint.
Ja, ich konnte natürlich in dem Vorwort nur einen kleinen Vorgeschmack geben. Sie analysiert das sehr ausführlich, wie sowohl Gandhi als auch Martin Luther King als auch Mandela diese Techniken angewandt haben, um erfolgreich zur Versöhnung zu führen und eben nicht jetzt sozusagen, also auch gerade Mandela in dem Moment, wo die Schwarzen die Macht bekommen in Südafrika, dass die Weißen nicht gedemütigt werden, sondern sehen, sie haben auch noch einen Platz. Ja,
Ja gut,
Brigitte.
aber eine Völkerversöhnung ist doch was anderes als eine einzelne Versöhnung.
Ja, sie hat
Weil
da
die Un
unterschiedliche Kapitel für. Sie geht
Naja.
sowohl auf persönliche als auch auf politische
Ja,
Versöhnung.
aber wir haben ja in unserem deutschen Rechtssystem haben wir ja den Begriff der Ermessenslage. Und Ermessenslage, das bedeutet ja sehr viel Empathie, Verständnis oder Akzeptanz sogar teilweise. Aber wir dürfen nicht vergessen, da steht immer als Voraussetzung die Reue. Über die haben wir überhaupt noch nicht geredet hier. Die Reue wird ja verlangt als Zeichen des, naja, der Einsicht, sag ich mal.
Ja, das wäre wohl das, was Martha Nussbaum das Bekenntnis nennt oder als sieht. Die Frage wäre dann wohl zu sagen, Wie wird diese Reue erwartet? Wie geht das vor sich? Also natürlich ist wünschenswert oder ja vielleicht auch Vorbedingungen, dass der Täter einsieht, dass es nicht richtig war, was er getan hat. Aber
Zum
die
Beispiel.
Frage ist, wie das genauer aussehen soll, das zu artikulieren. Ja, Brigitte.
Ja, bei all diesen Prozessen ist für mich die Frage, wie weit lassen die sich institutionalisieren, was ich glaube eben besonders schwierig ist, weil es eben individuelle Prozesse sind,
Ja.
die natürlich Unterstützung brauchen und die es ja zum Teil auch in Gefängnissen zum Beispiel gibt. Aber weil es so individuelle Prozesse sind, braucht eigentlich jeder auch eine individuelle Betreuung dorthin. Und auch dieses schöne Beispiel von der Frau Zucchetto. Wie schaffen es diese Menschen, über ihr Leid, über ihre Wut und ihren Zorn hinwegzukommen? Und dafür gibt es halt wenig Anleitung. Das ist letztlich, müssen sie es selbst herausfinden. Es ist auf jeden Fall ein unglaublicher Akt, das hinter sich zu lassen, diese Emotionen hinter sich zu lassen. Wie, da kann die Frau Fricke sicher auch noch was zu sagen als.
Ja, genau, Frau Fricke, bitte.
Leise. Entschuldigung. ja, also ich wollte sagen, ich habe einmal vor einigen Jahren eine sehr schöne Lektion bekommen über Demut. Wir hatten so eine Künstlergruppe, mit denen haben wir uns einmal im Jahr auf der Isola Bella getroffen. Und da war immer ein Künstler eingeladen. Und das eine Mal war Spöri eingeladen, wenn Sie den kennen. Und die italienische Mama hatte immer einen tollen Tisch gemacht mit weißen Decken. Und der Spöri hat da Früchte des Feldes mit Erde draufgepackt. Und zuerst dachte man, nein, das geht doch gar nicht, so eine Tafel. Und dann Früchte des Feldes. Aber er hat uns, und die Überschreibung des Themas, es gab immer ein Thema, hieß Demut. Ja, und ich glaube, wenn man nichts zu essen hat, dann lernt man demütig zu sein, was die Erde uns bringt. Und das war für mich sehr beeindruckend. Und dass das Wort Demut eine ganz andere Bedeutung so für mich bekommen hat, was es ist. Und ja, ich glaube, man soll einen nicht demütigen, sondern ihm zeigen, dass man Achtung vor dem haben kann, was ist, auch wenn die äußere Fassade vielleicht keine so schöne Fassade ist, wird ja niemand denken, das sieht jetzt schön aus, wenn da Lehm auf dem Tisch ist, ne? Aber es war so beeindruckend zu sehen, Demut ist noch was ganz anderes, als so einen anderen niederzumachen. Darum geht es überhaupt nicht, ne? Das fand ich einfach sehr schön. Ja, und mit dem Josef wollte ich nur noch sagen, ich finde, der hatte ja, dass das passiert ist, klar, das war überzogen, aber der hat seine Brüder auch ganz schön provoziert. Also, wenn du so einen in der Familie hast, der kann dann schon ärgern. Und wenn er dann noch der Lieblingssohn ist, das finde ich schon schwierig. Und vielleicht hat das Josef gelernt, dass er das gar nicht nötig hat, sich so rauszustellen, dass er eben nicht arbeiten musste, dass die Brüder arbeiteten und ja, und er kam an und wusste alles besser oder so. Das war sicher für die auch nicht in Ordnung, denke ich. So, dass er, indem er dann eigentlich einen guten Weg gegangen ist, dass wirklich beide lernen konnten, finde ich, in der Geschichte und es nicht um Auge, Zahn um Zahn mehr ging. Also ja, das ist so banal gesagt, aber das lerne
Das
ich.
ist überhaupt nicht banal. Na, ich denke wirklich, ist es auch die Entwicklung, die Josef durchmacht, was eben leider Benno Jakob ein bisschen unterschlägt in seiner von Anfang an sehr weißen, lupenreinen Sicht Josefs, dass eben auch dieser ja, sicher nicht demütige Bruder auch einiges lernen muss. Um dann nachher anders zu handeln. Und das ist sicher auch ein Aspekt, der eben wichtig ist. Es gibt natürlich Fälle, wo man eindeutig sagen kann, einer ist schuld und einer ist das Opfer, aber in vielen Fällen und gerade auch in politischen Fällen ist es ja eigentlich nicht so. Die Dinge sind selten schwarz-weiß und das ist sicher auch nochmal eine zusätzliche Motivation, zu sagen, dass man zu einem Ausgleich kommen muss, weil eigentlich jeder damit ankommen kann und seine Rechnung aufmachen kann dem anderen gegenüber. Frau Herritsch? Sie sind noch stumm geschaltet.
Kommt unserer Katze gerade rein. Wollte eigentlich sagen, dass eigentlich so diese Elemente oder die Grundlagen des Verzeihens sehr wichtig sind, also und damit auch das Versöhnens können, auch in schwierigen Zeiten. Das ist ja teilweise im Text schwingt das ja auch mit. Also nicht, dass dieser Zorn überwiegt oder der eigentlich, klar, den muss man sagen, der muss raus. Aber ich finde, er darf so kein Politikum werden, um nachher auch verzeihen und versöhnen zu versuchen.
Ja, wir kommen so gegen Ende unserer Zeit und Anita wollte ja auch noch ein paar Minuten gerne haben. Ja, ich denke, wir sehen in der Josefsgeschichte beim Abschluss vielleicht, und vielleicht ist es auch nicht der Zufall, dass das Buch Genesis damit endet, wohl die gelungenste von den Versöhnungsgeschichten, die wir uns angesehen haben. Also wir haben bei Abraham und Lot gesehen, man trennt sich und kann dadurch miteinander weiterleben. Und da kann man wohl sagen, Abraham war so großzügig, Lot die Wahl zu überlassen, welchen Teil er sich wählt. Isaak und Ismael können eigentlich auch nur getrennt voneinander leben und auch gerade die Mütter vielleicht. Jakob und Esau werden auch nicht zusammenleben. Auch da ist es irgendwo klar, dass es nicht geht. Aber sie machen noch mal einen schon viel stärkeren Versöhnungsprozess und auch der Wiederbegegnung miteinander durch, dass wir sie zumindest sich gegenüberstehen können und in gewisser Weise auch Dinge aufheben können. Und das ist dann vielleicht eben auch schon die Vorbereitung auf die noch gelungenere Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern, die eben sie wirklich zusammenleben lässt und auch nicht irgendwie versucht, die Dinge, die geschehen sind, geschehen sein zu lassen und neues Leben zu ermöglichen. Ja, von daher hoffe ich, dass wir einige spannende Anregungen gesehen haben in den Geschichten zur Genesis. Kann man natürlich noch weiter machen, aber so ein paar Grundlagen haben wir vielleicht gesetzt.
Ich möchte
Ja,
gerade mal
Anita.
ein,
Ja,
darf
Herr
ich
Müller.
nur eine Frage stellen? Wie ist dann unser Gottesbild? Ist das ein strafender Gott oder ein verzeihender Gott?
Man müsste wahrscheinlich sagen beides. Und es ist die Frage, wie man
Sehen
es
Sie?
gewichtet.
Dann sagen wir beides. Und das ist bei uns auch. Und beides heißt immer, dass beide zufrieden sind zu ihrem Besten, sage ich mal. Das heißt also, es kann so sein, es kann die Strafe die Besserung sein, es kann die Verzeihung das Bessere sein. Das ist ganz individuell.
Ja, es ist eben auch die Frage, wie man dann Strafe formuliert. Also
Auch,
das
ja, natürlich.
geht.
Natürlich.
Aber auf jeden Fall sollte man nicht bei der Vorstellung von Gott, der alle Strafen registriert und nachher so einfach wie ein Buchhalter abrechnet
Ja,
bleiben, denke ich.
ja.
Das ist zu einfach.
Naja, er
Ja.
macht ja eine Liste.
Er mag ja Listen machen. Die Frage ist, wie er nachher mit der Liste umgeht. Anita.
Ja, ich wollte mich herzlich bedanken, Tamar, natürlich für deinen Einsatz und die wunderbaren Texte, die Zusammenstellung. Und ich sage mal, aus der Perspektive auch Unterricht, denke ich mal, hast du einfach nochmal auch diese Vätergeschichten, die ja bei uns in den Lehrplänen durchaus vorkommen, nochmal von einer besonderen Seite her beleuchtet und die Frage danach, wie gehen wir mit Konflikten um und welche Muster dazu zeigt das Erste und Zweite Testament, ist auf jeden Fall, ich sag mal, nah oder kann so nah an der Alltagswelt der Schüler sein. Und es ist im Grunde genommen ja auch gleichzeitig so, dass wir sagen können, damit hat sich die Menschheit immer schon beschäftigt mit dieser Frage. Und wir kriegen nochmal einen anderen Blick auch auf diese Geschichten und auch auf den Versuch, diese Geschichten zu verstehen. Und darin ist ja auch nicht nur Kontinuität, sondern es sind halt auch unterschiedliche Muster oder unterschiedliche Formen von Konflikten, die auch in unterschiedlichen Situationen spielen. Und die, ja, ich sag mal, wenn wir auf die Weltlage gucken, am Anfang ging es um Trump, das will ich jetzt gar nicht großartig irgendwas zu sagen, ist ja einfach alles nur furchtbar. Aber es spielt nach wie vor einfach eine riesige Rolle. Und von daher finde ich, ist diese intensive Auseinandersetzung mit den biblischen Texten und eben auch in dem Zusammenhang jetzt mit dem jüdischen Blick darauf aus christlicher Perspektive Horizont erweitern. So habe ich das jedenfalls erfahren und möchte mich dafür herzlich bedanken und würde noch den Ausblick geben. Wir haben eine Reihe fürs Frühjahr geplant, die im April, also nach den Osterferien, startet mit dem Katschetschen Institut wieder nochmal in Kooperation zum Thema grob Update Nostra Aetate. Das ist der Anlass. Wir haben dieses Jahr 60 Jahre Nostra Aetate, das heißt das Verhältnis des Christentums zum Judentum, auch zu anderen Religionen, was wiederum ja aber auch stark unsere Sicht gerade auch als Christen geprägt hat aufs Judentum. Und in dem Kontext wollen wir dann nochmal die Frage stellen, ob das auch in gewisser Weise nicht durchaus auch manchmal ein Handicap sein kann, wenn es darum geht, auf aktuelle Konflikte, wie wir den gerade im Israel-Palästina-Konflikt erleben, zu sehen. Das ist das, was geplant ist. Bei der Akademie gibt es ja noch diverse andere Veranstaltungen mit Tama. Da läuft jetzt gerade der erste Teil der Reihe Hintergründe zum aktuellen Konflikt. Der wird im Herbst fortgesetzt. Dann gibt es auch interessant, das klang eben bei dem Artikel von der Frau oder das Thema Opfer klang zwischendurch an, auch bei der Frau Nussbaum. Opfertheologien wollen wir uns im Herbst auch noch ansehen. Es wird um die Klagelieder, ums Buchrut gehen. Also überall noch ganz spannende Dinge, die wir mit Tama erleben können. Ich mache gerne immer noch mal per Mail, wenn Sie damit einverstanden sind, Werbung für die verschiedenen Reihen. Aber hier vom Mentorat in Zusammenarbeit mit dem KI, wie gesagt, ist die nächste Reihe dann das Update zu Nostra Aetate. Bestimmt auch spannend. Genau. Ja, dann bedanke ich mich herzlich. Hoffe, dass Sie ja auch zufrieden waren. Ich nehme es mal an, Sie sind dabei geblieben immer wieder. Von daher hoffe ich, dass alle hier auf Ihre Kosten gekommen sind. Wenn Sie ansonsten noch mal bestimmte Anregungen haben, gerne auch per Mail. Allen alles Gute, vielen Dank für die Teilnahme und hoffentlich bis bald.
Alles
Vielen Dank auch.
Gute.
Tschüss.
Danke. Wiedersehen. Danke.
Wiedersehen. Tschüss.
Danke.